setze quasi eher diese intensive personelle Belastung im Gym, setze ich eher weiter nach vorne, um quasi für den Samstag wieder frisch zu sein. Also ich schaue, dass ich quasi Montag, Dienstag oder Dienstag, Mittwoch im Explosivbereich trainiere, umsetzen, was der Martin mir beigebracht hat. Zum Ende der Woche eher in die Mobilisation reingehe, in die Koordination reingehe, ein paar Bewegungsabläufe abspiele. Martin hat mir immer als junger Sportler gesagt, ich gebe es dir jetzt noch vor, aber irgendwann musst du deinen Körper kennenlernen. Und so ist es halt aktuell.
Eine neue Woche, ein neuer Podcast, wir starten wieder rein, ein neues Interview auch. Ja, wir haben heute wieder den Gast, kommen wir gleich dazu. Podcast Football hautnah, Martin ist auch wieder mit dabei. Martin, hallo.
Hallo, grüß dich, Johannes.
Mein Name ist Johannes Reuter und dann, ja, wir haben heute einen Special Guest mit dabei zu einem besonderen Thema. Philipp Less, Futsal Nationaltorhüter. Und hatte auch Kontakte zu den DFB-Trainingsgelände, wo es jetzt offiziell hieß, dass da die Patriots zumindest trainieren werden. Und ja, den haben wir heute mit dabei zu einem Thema, denn es gibt eine neue Serie auf Netflix, die heißt Quarterback. Und da ging es in Folge 3 um das Thema auch so Recovery nach dem Spiel. Und Philipp ist Profiathlet und da habe ich mit ihm gestern geschrieben und er hat gemeint, ja, er hat da Zeit, er hat Lust, über das Thema zu sprechen. Er schaut die Serie auch schon an. Und da gehen wir gleich mit drauf ein. Philipp, hallo, herzlich willkommen.
Hi, freue mich dabei zu sein.
Genau, du warst ja schon ab und zu mal dabei, schon eine komplette Folge. Auch damals beim NFL-Spiel in München haben wir uns zufällig vor dem Spiel noch getroffen. Wussten beide nicht, dass wir dort sind, gegenseitig. Und ja, ist immer sehr schön mit dir. Wie geht's dir denn? Was ist bei dir so los? Saison ist ja gerade vorbei.
Ja, mir geht's soweit super. Bereite mich gerade auf den Saisonstart vor. Personal quasi und der geht dann am 24. Juli starten wir rein in die Vorbereitung.
Wie bereitest du dich persönlich davor?
Ja, entweder war es in der Vergangenheit so, dass halt über Martin Trainingspläne kamen oder der Martin nicht personal trainiert hat. Ich werde auch schauen, dass ich noch meine Einheit mit Martin mache. Aber natürlich ist der Wochenplan so strukturiert, dass ich 5 bis 6 Einheiten im Gym habe plus 3 Laufeinheiten, also zweimal am Tag. So dass ich auf 8 bis 9 Einheiten in der Woche dann komme. Genau.
Martin, auf was achtest du da, wenn du Philipp einen Trainingsplan machst für die neue Saison?
Ja, beim Philipp, der ist ja ein mehr oder weniger austrainierter Athlet. Da geht es um Details. Ich erinnere mich daran, das letzte Jahr ging es um Explosivität, dass man einfach sagt, will noch mal einen Ticken besser sein in der reaktiven Phase meiner Muskulatur und meinen Bewegungen. Und dann hat man es halt darauf abgestimmt. Das ist jetzt beim Philipp ist es nicht mehr so, dass du sagst, ah, jetzt hast du die normalen Umsetzsätze und das, diese Grundlagen hat er alle. Da geht es um die Feinheiten und um die Details. Und da muss man halt darauf achten, was der Athlet braucht, wo er den Fokus drauf legt. Und dementsprechend baut man den Trainingsplan zusammen.
Okay, ja, dann bin ich da gespannt, wie deine neue Saison dann auch starten wird und ob du es nochmal schaffst, bei Martin vorbeizuschauen. Ja, bevor wir auf unser Thema kommen, wollte ich nochmal kurz einen Rückblick zur letzten Folge machen. Martin, die Folge mit Sebastian Mühlenhof kam echt auch gut an. Ja, sie wollen dich auf jeden Fall sehen, dass du mal mit Sebastian ein Spiel kommentierst. Also, ich glaube, da kommst du nicht mehr raus, Martin.
Weißt du, aus der Nummer komme ich nicht mehr raus?
Nee, nee. Also,
ja, dann. Ja.
René Bugner hat so geschrieben, ja, du entertainst uns dann mit deiner fachlichen Expertise und ja, und Moma hat auch geschrieben, ob wir vielleicht mal einen Twitch-Channel machen können, wenn wir mal wieder zusammen ein Spiel anschauen, dass du da dann ein paar Kommentare mitgeben kannst, also so, wir filmen uns, während wir ein Spiel anschauen und du gibst dann ein paar Kommentare zu den Spielen. Wäre das was, Martin?
Wir sind doch offen für fast alles, machen ja alles. Müssen wir sehen, wie wir das hinkriegen, wann wir ein Spiel zusammen anschauen können, wann das klappt und dann bestimmt. Genau. Wir haben ja schon 2 zusammen angeguckt, ne?
Genau.
2, 3,
genau.
Also.
Ja.
Wird schon gehen.
Müssen wir nur mal schauen mit der Internetverbindung, weil bei dem Fitnessstudio ist das Internet nicht immer ganz so gut zum Streamen vielleicht, aber ja. Das bekommen wir dann, ja, vielleicht bekommen wir das mal hin. Also es war wirklich einiges los auf Twitter und auf Instagram in Bezug auf unsere letzte Folge. Es war spannend, ja.
Okay, gut. Na, dann müssen wir mal schauen, was der Sebastian hinkriegt, ne?
Genau, dann kannst du auf jeden Fall mit ihm mal ein Spiel kommentieren. Und ja. Ja, und dann, also bevor wir ein bisschen auf die ELF gehen, würde ich mal sagen, wir starten mal in unser Thema rein. Denn wie gesagt, es gibt eine neue Serie, oder also so eine Doku-Reihe, Quarterback, auf Netflix sind in Summe 8 Folgen. Es wird Patrick Mahomes begleitet, Kirk Cousins und Marcus Mariota. Von der letzten Saison wurden die komplett begleitet. Und es ist wie so eine Art Hard Knocks, aber nur auf die 3 Quarterbacks so fokussiert. Und es geht noch viel, viel tiefer rein. Es wird von Peyton Manning, ist der Producer. Und der erzählt direkt am Anfang so, dass seiner Meinung nach, ich meine, er hat natürlich auch Quarterback gespielt, aber für ihn ist Quarterback eigentlich mit die härteste Position, weil du dich ja nicht schützt. Du bist ja ständig im Fokus. Ne, wo kannst du den Ball hinwerfen und du bekommst, wenn dann einer durchgeht, der räumt dich ja dann komplett weg und du hast viele, viele, viele Stöße dann auch. Also ne, immer wie so eine Art Autounfall nach jedem Spiel, hat es die Frau von Patrick Mahomes auch beschrieben. Ja, Martin, wie siehst du das Thema Quarterback? Ist es mit so die härteste Position? Wie siehst du das?
Ja, ob es die härteste ist, also so würde ich es ja nicht beschreiben, aber es ist die ungeschützteste. Und ja. Du hast eine andere Funktion. Ein Linebacker, ein Running Back, die stellen sich darauf ein. Also für mich ist da vor allem die mentale Einstellung wichtig. Der Muskel, du weißt, jetzt kommt die Kollision. Der gesamte Körper, die Muskulatur stellt sich auf diese Kollision ein. Egal ob in der Linie, in der Offense- oder Defense-Linie, du weißt, jetzt kommt die Kollision, da passiert jetzt was. Und beim Quarterback ist es eben nicht der Fall. Du bist ungeschützt, du musst deine Progression durchlaufen, du musst das Spiel managen und du musst ruhig stehen, damit du auch gut werfen kannst. Und du weißt aber nicht, was hinter dir passiert oder vor dir jetzt, wie lange das dauert, dass einer durchkommt. Und dann ist es schon so, wie der Peyton Manning sagt, dann räumt dich einer weg. Das ist natürlich in dem Moment ungeschützt. Und das macht natürlich viel aus. Und da musst du dich besonders darauf vorbereiten, auf sowas.
Okay, danke dir, ja. Philipp, du hast auch schon ein paar Folgen angesehen. Wie ist die Serie so für dich bisher, ohne dass wir jetzt zu viel spoilern? Wobei bei einer Dokumentation ist immer die Frage, was man da so spoilern kann. Ich meine, man weiß, dass Mahomes am Ende den Super Bowl gewinnt, also. Ja, aber erzähl doch mal deinen Eindruck bisher. Wie viele Folgen hast du schon gesehen und wie ist die Serie so für dich?
Ja, hochinteressant. Also ich bin fast durch, muss ich sagen. Ja, man sieht einfach so, was alles dazugehört. Ne? Also viele sehen immer nur das auf dem Platz. Aber man sieht es ja auch in Folgen, wie vielseitig sie trainieren. Auch gerade was die Kognition angeht. Schnelles Denken, Wahrnehmung, Recovery. Ich weiß nicht, welcher Quarterback es war. Der hörte ja beim Autofahren permanent seine Spielzüge. Also ist schon sehr, sehr interessant. Also ich habe schon ein bisschen durch Martin und durch selber die Leidenschaft NFL schon ein bisschen Einblicke bekommen, wie vielseitig die Position ist, aber dass es so extrem ist, wie es in der Dokumentation beschrieben wird oder gezeigt wird, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Aber sehr, sehr beeindruckend, ja.
Und was nimmst du jetzt da für dich mit, weil du schaust ja gerne solche Dokumentationen an über Leistungssportler, wie sie trainieren, und was nimmst du da für dich jetzt mit, selber als Profi-Athlet?
Für mich ist es eher immer so eine Art Motivation. Also wenn ich sowas angucke, möchte ich am liebsten meine Sportsachen anziehen und direkt wieder loslegen und trainieren. Ich kenne ja schon viel und habe da auch meine Routine drin. Man muss auch immer differenzieren, finde ich, was für eine Sportart ist es. Ich glaube, Football gehört damit zu den härtesten Sportarten. Und da ist natürlich so ein Ablauf in der Woche ein ganz anderer wie bei mir, weil mein Spieltag ist ja rein körperlich jetzt nicht so extrem, eher mental. Deswegen muss man schon differenzieren, so gerade was Patrick Mahomes ja dann auch macht mit diesen 3 Teilen seines Wochenplans, wenn er Personal trainiert, ist natürlich was anderes wie bei mir. Aber es ist immer so eine Motivationsspritze, irgendwie noch mehr zu tun oder dass noch mehr Luft nach oben ist in anderen Bereichen, ja.
Okay, also findest du schon auch so ein bisschen eine Inspiration dann auch noch, wo du vielleicht sagst, okay, vielleicht optimierst du noch 1, 2 Sachen von deiner eigenen Routine dann.
Definitiv, definitiv. Gerade bei mir, ja. Mahomes finde ich schon sehr smart und sehr reflektiert für sein Alter. glaube, er ist ja 27 erst.
Ja.
Das ist schon sehr interessant und ich finde auch bei ihm sehr interessant. Er ist ja eigentlich, wollte er Baseballer werden.
Ja.
Und er sagt ja auch, er ist im Herzen Baseballer. Und das sagt er immer noch. Und das erklärt, glaube ich, auch viele Aktionen im Spiel. Seine Würfe ist ja
Ja.
nicht Quarterback-like, was er da macht.
Ja.
Aber das ist so, wo mir einfach wieder zeigt, es gibt nicht so den richtigen Fahrplan. Es gibt natürlich Grundtechniken, was man machen kann, aber er unterscheidet sich halt zwischen den anderen, würde ich sagen, schon mit seinem, ich weiß nicht, Martin, ob er mir da recht gibt, aber durch seine Spielart, die eigentlich nicht typisch ist. Ist im Fußball ein bisschen wie Manuel Neuer. Neuer macht ja auch viel torwarttechnisch eigentlich falsch, aber durch seine Art und Weise, wie er es macht, macht das halt Weltklasse. Und das ist schon, finde ich, sehr beeindruckend, ja.
Ja, sehe ich beim Mahomes genauso. Der verändert das Quarterback-Spiel sehr individuell. Wo ich ein bisschen Bedenken habe, ist oftmals das Nachahmen von jungen Athleten. Wenn ich das auch jetzt hier sehe bei uns in Deutschland, ich hatte am Wochenende erst ein Camp mit jungen Quarterbacks, die dann eben sagen, ja, aber der Mahomes macht das auch so. Das ist für uns Trainer dann oftmals schwierig, den jungen Athleten zu erklären, der macht es. Die einfachste Weise ist, weil er es kann. Und dann muss man aber wissen, der kommt aus dem Baseball, ist im Herzen ein Baseballspieler und deswegen hat er diese wahnsinnig vielen unterschiedlichen Würfe drauf, die du aber ja als Trainer jetzt keinem jungen Athleten erklären kannst. Du kannst ja nicht sagen, wenn du da bist, dann wirf den Unterarmwurf, mach den Unterarmwurf. Einfach so, der Mahomes ist einfach da ein Ausnahmetalent, ein Ausnahmeathlet. Es ist die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Wenn du im Coaching bist, dann schaust du eben Brady und Manning an und sagst, so ist es, wie man es haben will. Ne? Aber dass es dann an Veränderungen gibt, macht den Sport ja in allen Sportarten interessant. Wie der Philipp auch sagt, wenn der Neuer da das Torwarttraining revolutioniert auf seine Art. Das gibt zumindest immer wieder neue Impulse, die dann sind, damit man eben nicht eingefahren bleibt, dass man nicht sagt, ja, das ist das richtig. Und dann wären wir immer noch bei den olympischen Disziplinen bei den Griechen, ne? Sondern diese Individualität in einem Mannschaftssport dann zu leben, das ist ja das Faszinierende daran. Also für mich ist es unglaublich faszinierend. Weil ja immer wieder Leute sagen, ja, aber da bist du ja nicht kreativ im Football, da wird ja alles vorgegeben, die Spielzüge und so weiter. Das ist ja ein Quatsch. Dem Mahomes, der macht einen Spielzug und aber dem seine individuelle Entfaltung und Kreativität, die ist phänomenal, da kommt ja immer wieder irgendeine Überraschung, die er selbst dann entwickelt innerhalb vom Bruchteil von Sekunden. Und das ist schon eine unglaubliche Leistung für mich, sowas zu machen und dann auch sowas zu sehen. Klar.
Ja, und es kommt auch in der Serie eben ganz gut rüber, dass er ja von klein auf eben Baseball schon immer trainiert hat und auch die Oberkörperrotation eben dann anders hat oder auch diese Shuffle-Pässe, die er dann mal so schnell bringt und nochmal so kurz vor der Endzone zu einem Spieler und dann der Touchdown, so den Ball nach vorne, das sind alles eben diese Bewegungen aus dem Baseball, ja.
Ja, und er hat ja auch nicht die Körpergröße von dem Brady oder von dem Mahomes, von dem Peyton Manning.
Echt, ist der kleine?
Ich glaube schon, ich glaube nicht, dass der Mahomes 1,90 ist, oder?
Doch, ich glaube 1,90 ist er.
1,90 ist er? Okay,
Ja,
dann
ja.
schon, ja, dann ist er schon. Der sieht in der Offensive Line, sieht er so klein aus dann.
Das stimmt, ja. Ich
Aber die
finde, es
Linien
gibt
sind halt richtig
ich
groß.
finde, es gibt ein Sprichwort, das bringt es auf den Punkt. Also im Fußball gibt es das, Martin wird mir jetzt sagen, ob das auf Football auch. Das heißt, Fußball spielen ist einfach, aber einfach Fußball spielen ist schwer.
Ja,
Und ich glaube,
ja.
das trifft auf den Punkt und deswegen sind viele ganz oben und andere sind in der dritten, vierten Liga, weil die verstehen es einfacher zu machen. Also, und ich glaube auch Mahomes, ich verfolge ihn jetzt noch nicht so lang, aber das hat sich ja auch erst entwickelt. Ich meine, der Junge hat zwei Super Bowls gewonnen mit 27, ist, glaube ich, der Shootingstar. Also der hat ja natürlich auch ein Selbstbewusstsein, das siehst du ja auf dem Platz. Das hatte er auch nicht von Anfang an. Also ich glaube nicht, dass er diese Spielart von Anfang an gebracht hat. Das entwickelt sich mit Sicherheit dann auch, wenn du merkst, ja,
Ja,
du bist nicht umgekehrt, ja.
sein erster Super Bowl und die Saison zum ersten Super Bowl, die war auch noch viel konservativer. Also da hat er
Ja.
noch viel mehr den typischen Football gespielt, finde ich. Und dann kam dieser Schub, dieses Selbstbewusstsein, wie du sagst, dass er dann einfach auch noch einmal kreativ für sich gemerkt hat, ich kann noch was anderes auch. Und das sieht man ihm jetzt an, dass er das wirklich auch spielt und macht. Aber ich glaube auch, der Peyton Manning hatte für sich das dann entdeckt nach seinem ersten Super Bowl. Und bei ihm sieht man ja, wie er das immer dirigiert hat. Der hat zwar seine eigenen Bewegungen und die Bewegungsabläufe sehr konservativ gehalten, aber der hat das Spiel ja insofern revolutioniert, dass er ja eine Defense mental auseinandergepflückt hat. Der hat das alles gesehen, der hat ja da dirigiert auf dem Feld und hat der Offense gesagt, was sie jetzt machen und wie sie es verändern und was sie verändern. Das war ja bei dem so ein Markenzeichen, wie er das gemacht hat. Und beim Tom Brady weiß ich es nicht, der hat es einfach gekonnt, glaube ich. Ne?
Schon immer, ja. Also Patrick Mahomes ist 1,91 laut Wikipedia.
Ja, dann ist er genauso groß, ja.
Ja, genau. Ja, und mein Philipp, du hast vorhin auch schon angesprochen, dass jetzt, so weit war ich jetzt noch nicht, ich kann jetzt nicht sagen, welcher Quarterback das war, der dann im Auto seine Spielzüge auch anhört. Ich habe bei der einen Folge 2 sieht man, wie Kirk Cousins dann beim Auswärtsspiel in Washington war das, glaube ich, sitzt er so im Hotelzimmer und malt sich in seinen Notizzettel dann so die ganzen Spielzüge so nach und nach rein. Ja, also wie so eine Art Spickzettel, wie man sich das macht, und schreibt sich da so Spielzüge rein. Martin, kennst du das, dass das Quarterbacks machen? Geht es darum, um die Reihenfolge für das jeweilige Spiel vorzubereiten oder geht er einfach für sich im Kopf die Spielzüge durch und malt die auf, die gerade kommen, um zu wissen, hey, habe ich die gerade richtig im Kopf?
Genau, es geht vor allem darum, dass du alle Spielzüge kennst, die du im Repertoire hast und in deinem Portfolio. Ich erinnere mich da Jake Delhomme, weil ich den eben näher gesehen habe und mit ihm näher gearbeitet habe. Der hat damals im Camp, das war in Orlando mit der Galaxy zusammen, der hatte immer in der Hotellobby beim Essen immer das Playbook dabei und er hatte immer darin gelesen, der hatte studiert, er saß dann irgendwo und hat da das wirklich studiert und nicht nur auswendig gelernt, sondern verstanden, dass er wirklich alles da drin verstanden hat in diesem Playbook. Und das ist für einen Quarterback einfach so. Der Quarterback muss das alles verstehen und deswegen ist es natürlich auch so schwer. Heutzutage sagt man ja ganz oft, der managt das Spiel. Früher hieß es immer, du nimmst den besten Athleten und den lässt der Quarterback spielen, dann läuft es. Und heute nimmst du den besten Manager, der Quarterback dann spielt, weil er dieses Spiel managt. Und die Vielzahl oder die Vielfalt von Verteidigungen, das ist ja brutal heute geworden mit dieser 30-Front. Und du musst ja dann, hast du die Run-Fits, du weißt, jeder hat da irgendwo ein Gap, aber du weißt nicht, wer welches hat. Und das ist so komplex geworden und das musst du halt alles kennen und wissen, dass du dann halt irgendeinen dumm reinlaufen lässt. Ne? Das macht schon diese Position so was ganz Besonderes.
Okay, ja. Dann gehen wir mal zu unserem Thema von heute, denn am Anfang von der Folge 3, die ersten 10 Minuten circa war, das geht es eben um Recovery dann. Und da sieht man so am Anfang, wie Kirk Cousins dann so in 10 Grad kaltes Wasser dann reingeht, weil er sagt, dadurch gehen seine Entzündungen dann weg mit der Zeit und er beschreibt dann schon, dass es eigentlich nicht ohne ist. Dann vom Kopf her auch wieder zu sagen, hey, und in 6 Tagen stelle ich mich wieder auf dem Spielfeld, damit ich am Montag, dass es mir wieder so geht wie gerade, dass ich wieder so ins kalte Wasser muss. Weil er sagt, das ist eigentlich schon auch immer Zeit, die da verloren geht, aber er muss es für sich machen. Und er merkt auch manchmal so nach Spielen, dass er dann Probleme hat, Türen zu öffnen, weil seine Finger und Hände geschwollen sind. Das fand ich schon auch krass, wie er das so beschreibt. Und da hat eben Patrick Mahomes für sich festgestellt oder eben gemerkt, im Vergleich zu der ersten Saison und danach hat er da noch mal was verändert, weil so Tom Brady mit seinen Anfang 40 damals schon so ein Vorbild für ihn war, wo er gemerkt hat, hey, wie motiviert das der ist, sein Körper dann auch immer fit zu halten. Deswegen wollte sich Mahomes da auch auf das nächste Level heben und hat da dann nach der ersten oder zweiten Saison so einen speziellen Trainer sich geholt, bei dem er so ein spezielles Training macht, so ein 3-Tages-Programm ist es dann, um eben den Fokus auf eine gewisse Gewebebelastung stellen zu können und in verschiedenen Positionen arbeiten die da. Und da gibt es dann den A-Day, den B-Day und den C-Day. Und am A-Tag dann quasi wird der Fokus auf die Verjüngung und die Erneuerung des Gewebes gelegt. Da wird dann der Körper auch hin manipuliert, dass es sich wieder regeneriert und erneuert. An dem B-Tag, da geht es dann um die Bewegungsförderung und Kraftaufbau. Also er muss sich am Mittwoch dann schon so bewegen können wie am nächsten Sonntag. Und beim C-Day, ist es dann wirklich Full Speed, volles Tempo. Die Bewegungen sollen so schnell sein wie möglich. Also die schneller sogar wie im Spiel, damit, wenn das Spiel dann losgeht, die Bewegungen sich dann langsamer anfühlen und es angenehm ist. Also so wie du das jetzt vorhin beschrieben hast, Philipp, na, dass es dann einfach ist, sich dann da auch nochmal so am letzten Tag dann quasi darauf vorzubereiten, dass wenn ich im Spiel bin, dass ich dann auch einfach ruhig bleiben kann, so würde ich jetzt zumindest mal interpretieren. Und da würde mich jetzt dann mal, Philipp, bei dir interessieren, wo du das so gesehen hast, ne, was macht das auch mit dir, wie sieht das bei dir persönlich auch aus, weil, da ist jetzt hauptsächlich körperlich, aber auch die mentale Fitness ist ja dann da im Spiel dann auch wichtig. Na, wie siehst du das als Profiathlet und wie magst du das für dich?
Ja, ich glaube, grundsätzlich sind 80% im Kopf, weil auf einem bestimmten Leistungsniveau sind alle fit und haben alle eine bestimmte Grundsubstanz, gerade in der NFL, wir reden von der größten, besten Liga der Welt, Sportliga. Also mental ist, glaube ich, ist das Entscheidendste. Was man jetzt da sagen muss, natürlich, die haben natürlich auch Möglichkeiten in allen Bereichen. Also egal, ob es mental ist, mit Psychologen, mit neurowissenschaftlichen Geräten, dann bei Mahomes, er sagt ja, den kennt er oder er hat ihn in der vierten Klasse schon trainiert, der Trainer, den er sich da geholt hat.
Genau, ja.
Also der hat wohl Mahomes in der vierten Klasse war trainiert, also er kennt ihn natürlich auch in- und auswendig. Die Tage, wie sie aufgeteilt sind, wundert mich ein bisschen, hat aber damit zu tun, glaube ich, dass es halt viel körperlicher ist und dass es halt da extrem darum geht, dass der Körper sich erholt, denke ich, von der Belastung, von den Einschlägen. Also so kann ich mir das erklären, weil ich es anders aufbaue von meinem Training her. Also ich setze quasi eher diese intensive personelle Belastung im Gym, setze ich eher weiter nach vorne, um quasi für den Samstag wieder frisch zu sein. Also ich schaue, dass ich quasi Montag, Dienstag oder Dienstag, Mittwoch im Explosivbereich trainiere, umsetzen, was der Martin mir beigebracht hat. Und dann zum Ende der Woche eher in die Mobilisation reingehe, in die Koordination reingehe, ein paar Bewegungsabläufe abspiele. Aber wie gesagt, Martin hat mir immer als junger Sportler gesagt, ich gebe es dir jetzt noch vor, aber irgendwann musst du deinen Körper kennenlernen. Und so ist es halt aktuell bei mir auch. Also ich habe schon einen groben Plan, was ich machen will, aber ich mache es auch abhängig, wie ich mich fühle. Also wie mein Körper sich fühlt. Also da gibt es jetzt nicht strikt jede Woche dasselbe, sondern eher ein bisschen, wie ich mich fühle. Ja, Basics natürlich. Man hat die Möglichkeit nicht, wie in der NFL, wo alles ausgewertet wird, wo alles analysiert wird. Aber ich sag schon, Ernährung ist bei mir schon sehr hoch. Dadurch, dass meine Freundin kein Gluten essen darf, esse ich glutenfrei aktuell, was mir auch ziemlich gut tut, muss ich sagen. Ich schlafe sehr, sehr viel. Also ich schlafe wirklich sehr viel, weil ich habe jetzt mit ein paar Leuten geredet und bin auch der Meinung, es gibt nicht zu viel Schlaf. Also wenn dein Körper dir signalisiert, dass du schlafen willst, dann schlaf. Auch dieses Bad Power Nap, man sagt dir, man soll nicht so lang schlafen nachmittags. Ich sage, wenn du 2 Einheiten machst und dein Körper braucht 1,5 Stunden Schlaf nachmittags, dann gib ihm die, weil ich weiß nicht, ob ich da richtig informiert bin, das wird der Martin gleich bestätigen oder auch nicht. Der Schlaf ist einfach das höchste Regenerationsgut, was der Körper haben kann. Das kannst du mit nichts ersetzen. Und deswegen gucke ich einfach nach solchen Sachen auch extrem.
Okay, ja. Also mein Jakob Johnson hat es ja auch in seiner YouTube-Doku, da wenn er trainiert in der Offseason, dann auch beschrieben, dass er vormittags ein Training hat und nachmittags schläft er auch nochmal so 1,5-2 Stunden, je nachdem, wie viel sein Körper da braucht. Martin, wie siehst du das ganze Thema?
Ja, also wenn wir jetzt mit dem Schlaf mal anfangen, dann hat das Philipp natürlich recht. Das habe ich immer gesagt, sage ich auch heute noch allen Athleten, bei den jungen Athleten, die natürlich in ihrem Leben noch ganz anders stehen, sage ich immer, schlaft abends zwischen 11 und 3 in der Früh auf alle Fälle. Also diesen Nachtschlaf, diesen tatsächlich wirklich lohnenden, qualitativ lohnenden Schlaf. Und es gibt nichts Besseres als Schlaf. Schlafen ist Regeneration. Da kommt der Körper zur Ruhe. Da kann sich die Zellbildung aktivieren. Da brauchen wir keine Energie für was anderes. Das ist mit das Beste, diese Ruhephasen. Jetzt müssen wir natürlich auch wissen, dass viele junge Athleten natürlich ihr Leben noch ganz anders sehen. Die sehen da die Größe des Lebens, die wollen da vorwärts, die wollen was erleben. Dann muss man das schon auch so mit einbinden und natürlich auch da junge Athleten oder junge Menschen, dafür zeigt der Körper viel mehr als sonst. Und wenn du dann irgendwann mal austrainiert bist und in die Situation kommst wie der Philipp oder auch die NFL-Spieler, dass sie Profis sind, dass sie davon leben, von ihrem Sport, dann machen sie sich natürlich viel Gedanken darüber, wie kann ich das lange erhalten und wie bleibe ich gesund, weil dann ist der Körper ja mein Kapital, mit dem ich arbeite. Und da ist es tatsächlich so, und ich habe das jetzt vor kurzem erst wieder jemandem gesagt, du bist jetzt so weit, du brauchst dieses Bolzen nicht mehr, ne? Diese Routine im Sport, dass dein Körper auf einen bestimmten Level kommt. Ich gebe da mal ein Beispiel, das ist mir vor vielen Jahren mal passiert, da habe ich noch meinen Sohn, den Dominik, trainiert. Der hatte eine Trainingseinheit, er war in der Sportförderkompanie, also in dem Fall er auch Profi. Und er hatte eine Einheit, dass er 10-mal über eine Hürde mit 1,20 Meter springen musste. Und dann kam einer und sagte zu mir, Profi möchte ja sein, der schwitzt ja nicht immer beim Training. Und dann siehst du das oder erkennst du, dass ganz viele Leute eben diese hohe körperliche Belastung immer als ein lohnendes Training ansehen. Aber du musst ein hartes Training machen, bis du über 1,20 Meter Hürde aus dem Stand kommst. Und dann geht's aber um die Feinmotorik und da schwitzt du nicht. Da geht's um die Ansteuerung der Muskulatur, da geht's um die Impulsgebung, dass das klappt. Und ich glaube, das verdeutlicht, wie unterschiedlich dann die Trainingsmethoden sind von jemandem, der mit etwas beginnt und mit jemandem, der dann schon sehr weit ist. Und bei der Regeneration ist es auch so, ich glaube, dass die Profis das alles sehr individuell halten müssen, dass das so ist, wie sie sich wohlfühlen. Denn die wissen ja, dass sie was tun müssen. Die sagen dann, na, ich verzichte aufs Training. Die machen dann ein Training. Aber es ist halt ein Unterschied, was du dann tust. Ich weiß von NFL-Trainern, dass zum Beispiel, also jetzt die Quarterbacks sind immer ausgenommen, aber dass viele von den Spielern, die sagen, wir wollen gleich nach dem Spiel wieder ein hartes Training machen, ein sehr schweres Training, also hohe Gewichtslasten, aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, dieses hohe Gewicht baut ja auch eine hohe Muskelspannung auf und über die Muskelspannung erhöht sich der Druck im Muskel. Und damit werden eben blaue Flecken, also Hämatome, schneller abtransportiert. Also die werden schneller bearbeitet und schneller rausgearbeitet aus dem Muskel. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist, man hat festgestellt, man hat am Anfang immer gesagt, ja komm, mach eine Regeneration, erstmal nach dem Spiel, mach's easy, chill mal ein bisschen, regenerier dich. Und da hat man aber festgestellt, es dauert so lange, um dann die Profis auch wieder mental in die Konzentrationsfähigkeit eines guten Trainings zu bekommen. Dann kamen die dann regeneriert, du hast geschlafen, bist müde, ja gut, komme ich da mit den Schlappen mal rein und guck mich mal um, was haben wir heute zu tun. Und dieses harte Training nach dem Spiel direkt hält eben die Konzentrationsfähigkeit und vor allem die Wichtigkeit, die Bedeutung des Trainings oben. Und da machen sie es so. Ich bin mir aber sicher, es gibt da individuell auch ein paar Leute, wo es anders ist. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Runningbacks, die dann da laufen und ständig Hämatome kriegen, dass die dann am nächsten Tag gleich wieder Vollgas gehen. Aber ich könnte mir vorstellen, Linienspieler zum Beispiel im Football und auch anders. Für mich macht es Sinn und ich macht es auch bei den meisten jungen Sportlern auch so, dass ich sage, hey, geht danach gleich ins Training, haltet euren Fokus oben, bleibt in dieser Phase des angespannten Trainings und macht es so. Aber du siehst, das ist alles sehr individuell und muss eben vom Trainer dann gesteuert werden.
Also die hatten das jetzt eben da so bei Mahomes, ich meine, es ist so eine Fokus auf eine Verjüngung und Erneuerung des Gewebes, haben sie es eben genannt, ja, und den Körper dahin zu manipulieren. Das sind schon auch bestimmte Übungen. Das ist nicht, dass er jetzt nur sich dann hinlegt und schläft, genau. Sondern es sind schon so ein bisschen, wie du es beschreibst, aber vielleicht jetzt nicht ganz so die körperliche Aktivität, die kommt dann erst so an seinem zweiten Tag dann.
Ja. Die trainieren alle, wie schon gesagt, die trainieren alle, aber halt dann eben entsprechend, wie es ihnen geht, wie sie sich fühlen, und wo dann die Reise hingeht, bis sie dann eben in die Mannschaftsroutine wieder reinkommen. Da kann sich nicht verstecken. Also wir reden jetzt gerade von dem individuellen Training. Ja. Und dieses individuelle Training muss sich ja dann ins Mannschaftsgefüge wieder einpassen. Du kannst nicht während dem Mannschaftstraining sagen, oh, ich möchte jetzt aber heute individuell noch ein bisschen anders. Da wird der Trainer was erzählen. Das geht eben nicht. Und da muss man für sich so viele Dinge finden. Und Interessant fand ich, was der Philipp sagte, ist eben die Ernährung. Da glaube ich, wird viel gemacht zwischenzeitlich. Und ich habe vor kurzem eine Statistik gelesen, dass das Doping stark nachlässt. Also diese gedopten Athleten in der Masse, da lässt stark nach. Und ich glaube, das ist Bewusstsein unserer Ernährung. Das ist da ein ganz, ganz großer Punkt, weil wir wissen, dass wir über die Ernährung schon wahnsinnig viel Energie für uns bereitstellen können. Ne? Ist aber auch viel Disziplin, Philipp, oder?
Definitiv, ja. Definitiv. Kann ich nicht anders sagen.
Das ist das, was ich eben schon so interessant fand an dem Konzept, dann auch nochmal auf dieses Tempo dann auch am letzten Tag. Also ne, der erste Tag nochmal so diese Verjüngung, Regeneration, auch die blauen Flecken und so die Schmerzen ein bisschen rauszubekommen. Am zweiten Tag dann voll Kraftaufbau und am dritten Tag dann dieses Tempo und Full Speed, dass die Bewegungen noch schneller laufen wie später im Spiel, damit man dann im Spiel, damit sich das Spiel langsam anfühlt und man sich wohlfühlt und es angenehm ist. Wie siehst du das Thema, Martin?
Ja, das ist die Methode des übertriebenen Trainings. Das machst du ja ganz normal. Das kannst du, also man führt Bewegungen völlig übertrieben aus. Also jetzt beim Laufen zum Beispiel das Knie extrem anheben. Du redest ja immer von Kniehub und hoch und du weißt, dass du es im Spiel dann aber nie so machst. Aber wenn du es im Training eben immer trainierst und hoch machst, dann ziehst du es im Spiel natürlich so hoch, dass es optimiert ist. Das macht der Muskel dann schon von alleine. Und diese Trainingsmethode ist jetzt nichts Neues. Dass er sie einmal in der Woche anwendet, finde ich interessant. Und wenn das für ihn der richtige Weg ist, dann passt es ja.
Ja, also er beschreibt es wirklich, seitdem er das so bewusst macht, dass er eigentlich viel weniger Probleme hat, wie im Vergleich zu seiner ersten Saison auch mit High-Angle-Sprain-Verletzungen und so weiter.
Ja, klar. Dass
ihm da schon was bringt. Ja.
Also bin ich ja davon überzeugt, dass das wirklich viel bringt.
Ja. Philipp, wie ist da bei dir so deine Erfahrung für dich jetzt auch auf dieses Fullspeed-Training und da dann fit zu sein für einen Spieltag?
Ja, da finde ich halt auch wieder, muss man individuell sehen, ne? Was braucht ein Quarterback in seinem Game und was brauche ich in meinem Spiel? Wie gesagt, ich habe den Plan, kann das dir auch mal durchschicken, wie so mein Wochenplan personal aussieht. Wie gesagt, ich gucke eigentlich in der Saison, dass ich meine Kraft, meine Power beibehalte. Mehr kannst du in der Saison meiner Meinung nach nicht machen. So dieses Verbessern und nochmal eine Schippe drauf, das kannst du in der Offseason machen. Ich gucke einfach, wie gesagt, dass ich zweimal die Woche schon gut trainiere, also gerade im Explosiv-Schnellkraftbereich. Und dann auch viel in diese Mobilisation, ich stretch mich extrem viel, Koordination, Bewegungsabläufe durchgehen, dass diese halt einfach automatisiert bleiben und ja, sauberer werden, schneller werden. Genau.
Okay, ja, danke dir. Ja. Und Kirk Cousins hat da für sich dann auch noch, dass er dann immer wieder unter der Woche so einen Chiropraktor dann zu sich ins Haus kommen lässt, der dann so auf die ganzheitliche Heilung an seinem Körper dann auch dran ist. Es sieht dann so aus wie so eine Art Massage und Einrenken irgendwie in Verbindung. Habt ihr da auch eine Erfahrung mit so Chiropraktoren? Weil jetzt so Mentor von mir, der Steffen Kirchner, da in seinem Podcast mal einen zu Gast und ich fand das System von dem Chiropraktor irgendwie interessant. Würde mich mal interessieren, ob ihr das auch kennt. Martin?
Diese Chiropraktiker, die gibt es ja in den USA schon viel länger, als es bei uns dann irgendwann mal rübergeschwappt ist. Und die helfen da sehr muskulär, wie auch biomechanisch, also alles, was die Orthopädie anbelangt, Gelenke, Sehnen und so weiter. Das ist eine Methode, die sehr gut ist und die Gott sei Dank jetzt bei uns Einzug hält. Die wird oftmals leider von Profisportlern weniger genutzt als von dem Normalbürger, der erstmal mit Muskelaufbau vielleicht da weiterkäme, dass er sich selber fit hält, um das hinzukriegen. Aber da wird der Chiropraktiker aufgesucht und dann lässt man den das machen. Bei den Sportlern fände ich es toll, wenn das mehr genutzt werden würde, aber ich glaube, in Deutschland ist es auch noch sehr teuer und ich weiß jetzt nicht, ob es dann von der Krankenkasse übernommen wird oder ob man das alles immer privat bezahlen muss. Das ist da, wäre mal zu recherchieren, das habe ich auch nicht gemacht. Nur ich weiß, dass ein Chiropraktiker für Sportler sehr nützlich ist.
Okay, also wenn es interessiert, ich kann das Podcast-Interview mal noch verlinken. Ich fand es ein recht interessantes Thema.
Ja.
Philipp, wie ist das so deine Erfahrung? Kennst du auch andere Sportler, die sowas nutzen?
Aktuell eigentlich nur bei Problemen. Bei mir ist es so, ich renke mich selber in dem unteren Rückenbereich vor jedem Training ein, weil ich hatte meinen Muskelbündelriss im rechten Oberschenkel, das kam von einer Fehlstellung. Und dieses, es geht halt nicht darum, einfach alles durchknacksen zu lassen, sondern die gucken sich jetzt erstmal deinen Körper an, wie stehst du, ist alles gerade, und viele haben halt eine Hüftschiefstellung, kommt natürlich auch von diesen Belastungen, weil du ja nicht immer in der optimalen Körperposition bist. Es macht natürlich schon Sinn, deinen Körper immer wieder in die richtige Position zu rücken, so dass keine Fehlspannungen auf irgendwelche Muskeln sind. Ich mache es bei der Nationalmannschaft, da habe ich halt die Möglichkeit, weil dann Topmann tagtäglich jede Minute bei uns ist, öfters machen zu lassen. Im Alltag, wie der Martin schon sagt, ich meine, wir reden hier von der NFL, ja, die Jungs, die verdienen, ich schätze mal, zwischen 20 und 50 Millionen im Jahr netto Grundgehalt. Die können sich halt auch alles, sage ich mal, einfacher machen, indem sie sich einen Privatkoch holen. Der ruft halt jemanden an, der ist halt dann eine Woche bei ihm. Das ist halt schon nochmal eine andere Hausnummer, wie wenn, sag ich mal, in meinem Bereich einer jetzt nicht ganz so die Möglichkeit hat, wie die Jungs das haben. Aber mit Sicherheit gebe ich dann Martin recht, sollte es eigentlich viel öfters angewendet werden. Gerade auch was Sportmassagen angeht, Muskeln wieder aufmachen, wird eigentlich viel zu wenig gemacht. Ich versuche auch mit der Black Roll viel zu arbeiten. Ist natürlich nicht angenehm, wenn man es richtig macht. Aber natürlich, ich habe jetzt eine Kooperation auch mit einem Physio, der mir eigentlich immer Termine gibt, wenn ich brauche, umsonst. Aber in der Summe nutze ich es auch zu wenig, muss ich sagen. Müsste ich eigentlich auch viel mehr machen.
Wäre eine wichtige Angelegenheit, gerade wenn man eben so austrainiert ist und am Zenit steht. Aber Philipp, gibst du mir da recht, dass da halt auch das deutsche Vereinswesen einfach nicht optimiert genug ist? In Amerika ist es so. Da bist du ab dem College schon in einer wirklich guten in einem guten Behandlungsrhythmus drin. Da ist alles da für dich. Die haben ihre Rehab-Maßnahmen. Und bei uns ist das alles, das ist so schleppend, bis du in einem Verein hast, der dann mal einen Physio findet, den auch bezahlt. Dann hast du mal das und hast noch lange keinen Chiropraktiker dabei, ne? Dann bist du immer noch weit hinten. Und da sind wir ja einfach hier bei uns in Europa, jetzt in Deutschland, da weiß ich es eben, davon kann ich reden, einfach so weit hinten dran, das ist schrecklich. Ja, ich finde es schrecklich.
Also ich sag halt, ziemlich oben hast du es, also gerade was so Profibereich Fußball, die haben dann schon 5, 6 Physios da, und da wird ja auch alles überwacht. Ich denke, nicht viel anders wie in der NFL, aber in der Breite gebe ich dir auf jeden Fall recht. Da wird eher, sag ich mal, ein Spieler mehr verpflichtet, wie vielleicht mal in 2, 3 gute Physios zu investieren, weil die halt alle sehr eingefahren sind und sehen gar nicht, wie wichtig sowas ist. Gerade auch was Verletzungen angeht, ja.
Was glaubst du denn bei uns, in welche Liga im Fußball würdest du denn sagen, ist eine optimale Betreuung da? Ist es auch schon in der zweiten Bundesliga und dritten? Oder glaubst du, das gibt es nur in der ersten, diese Top-Betreuung?
Rein Physio, erste und zweite Liga, dritte ist okay, aber jetzt nicht optimal. Aber da geht es ja noch viel weiter. Mein Raffi kennst du ja auch, Rafael Lopez vom VfB Stuttgart. Die arbeiten schon extrem gut, gerade was so Physioarbeit angeht. Auch Raffi ist ja dafür zuständig, die Belastung zu steuern. Der überwacht ja auch alles. Also da wird ja alles überwacht. Und wie du am Anfang gesagt hast, er sagt auch, es geht eigentlich um den individuellen Sportler. Du kannst, früher war es ja immer so in Deutschland, wie ich es noch in der Jugend hatte, es wird alles so über den Kamm geschert.
Ja.
Und das ist es halt nicht mehr. Also,
das ist gut
ich so. Sag's, ich habe mir auch so ein Sprichwort angeeignet. Ich sage, umso älter ich werde, umso fitter muss ich sein. Und wenn mir das gelingt, kann eigentlich ein Junger nicht besser sein wie ich.
Ja.
Und aber wie du auch sagst, ich merke es auch jetzt, wenn ich mich nicht jeden Tag lang stretch, gerade so in die Yoga-Schiene vielleicht sogar reingehe, habe ich jetzt, also hätte ich viel mehr Probleme wie mit 22 oder 24. Also das merkt man schon. Also das ist schon eine Sache, wo man viel mehr auf sich achten muss.
Ja, man müsste auch viel mehr, auch in jungen Jahren, ne, da muss ich mir halt die eigene Nase fassen. Ne? Man unterschätzt dieses Training in der Lockerung und Dehnung extrem. Und lieber, also zwischenzeitlich bin ich so weit, dass ich sage, lieber lasse ich eine Kraftübung weg, aber nutze die 15 Minuten für diese Sätze in Lockerungsgymnastik und zieh das mal durch und mach mal den ganzen Ausschlag einer Bewegung richtig, weil wir ja alle verkürzt sind. Ne? Also was Hüftbeugeverkürzungen sind, das ist unglaublich. Ne?
Ja, Hüftbeuge hatte ich doch damals Jürgen Klinsmann sogar kontaktiert während der WM oder vor der WM 2005, 2006 damals. Ne?
Genau.
Ja, das muss ich aber sagen, das ist auch, wo ich mir angeeignet habe. Ich habe da eine Routine von der Nationalmannschaft. Nach jedem Workout mache ich die mit richtiger Atmung und auch wirklich fast bis eine Minute in die Dehnung rein. Und seitdem ich das mache, habe ich überhaupt keine Probleme mehr. Ich hatte ja echt jahrelange Knieprobleme wegen meiner Kniescheibenfraktur. Und seit ich dieses Programm mache nach jedem Training, habe ich überhaupt keine Probleme mehr. Also überhaupt nichts mehr. Und allein durch diese Maßnahme muss man halt schon sagen, das sind 4, 5 Übungen. Sieht man mal, was das ausmacht mit deinem Körper und mit der Muskulatur.
Ja, das glaube ich. Ich bin auf die Atmung gestoßen über den Frank Rosa als Trainer bei uns und dann auch der Richard Zaller. Kennst du den noch, Philipp?
Ja, klar.
Der Richard Zaller, der macht auch so Atemtechniken. Das wusste ich gar nicht. Der hatte eine Fußballschule auch. Und der macht auch viel so Atemtechniken. Da bin ich draufgekommen, habe das auch selber mal ausprobiert. Es ist verrückt, was du mit Atmung beeinflussen kannst. Also das ist
echt irre. Ja, und du merkst es auch. Also der hat mir, das ist das erste Mal, wo ich dabei war bei der Nationalmannschaft, haben wir die Übungen gemacht. Und dann hat er gesagt, atme mal so. Und dann merkst du richtig, wie in dem Bereich, wo die Spannung ist, wie das so, das macht dann richtig so, also das, du hörst, also du spürst es, wie das sich so löst, wie die Verklebungen so weggehen. Ja. Ja, das ist schon extrem gut. Und wie gesagt, es benötigt eigentlich gar nicht viel am Tag, aber das musst du halt qualitativ hochwertig machen.
Aber es ist halt für junge Athleten, Johannes, überhaupt nicht spektakulär.
Ja,
und das lernst, das musst du lernen. Ne? Das braucht einen Lernprozess, um zu fühlen. Du musst ein unglaubliches Bewusstsein für deinen eigenen Körper entwickeln, um das zu fühlen. Und das ist natürlich für einen jungen Athleten überhaupt nicht attraktiv. Ne? Wenn du einen 16-jährigen talentierten Sportler hast und sagst, ja, jetzt pass auf, jetzt geh mal runter und jetzt mach mal den aufgeweckten Hund und dann atme da rein und spür das, damit gewinnst du keinen Blumentopf bei dem. Ne? Und insofern ist es eben bei uns in Deutschland noch sehr verschlossen, und fangt erst ab einem gewissen Level von Athleten an, leider.
Ja, ich beschäftige mich auch mit so Atemtechniken, auch privat, um eben eine Stressreduktion im Körper vermeiden oder verringern zu können, auch so im Büroalltag, sage ich mal. Und da hatte ich letztens mal ein Interview von einem, der sagt, schon allein wenn du bewusst mal dran denkst, hey, ich atme jetzt, nimmst du anstatt, weil unterbewusst haben wir immer so einen halben Liter Luft so in unserer Lunge. Und nur wenn ich dran denke, mal ne, beobachte, wie ich jetzt atme, dann sind es schon 2,5 Liter Luft, also das Fünffache. Und wenn ich dann, und der empfiehlt eben, dass man so einmal die Stunde, soll man so 4 Sekunden ein- und 7 Sekunden ausatmen und das 7-mal hintereinander machen und so bewusst atmen. Und allein das soll schon eine Stressreduktion im Körper dann auslösen, um dann wieder fokussierter an gewisse Dinge herangehen zu können.
Ja, bin ich davon überzeugt, dass es funktioniert, ja.
Ja, und ich meine, wer sich da mal intensiver damit auseinandersetzen will, da gibt es auch diese Wim Hof Atmung, die ist ja auch so gang und gäbe, wo es so Richtung Hyperventilieren geht und so auch. Das geht schon sehr ins Extreme rein, aber da kann man mit so Techniken, das sind interessante Erfahrungen, die man da selbst mit sammeln
wir
kann.
Müssen,
so.
Wir müssen mal den Atemtrainer finden, Johannes, den nehmen wir auch mit rein.
Hast du da Connections?
Ja, klar, habe ich, ja.
Ja, gerne.
Ich finde es spannend. Also diese Atmung finde ich spannend. Ich erinnere mich dran, ich habe ja ganz früher in meiner Jugend auch mal Judo gemacht. Und da hatten wir einen ganz tollen Judo-Trainer, der hat auch in der Nationalmannschaft gearbeitet oder trainiert und ist für Deutschland im Judo-Kader gewesen. Und der hat uns trainiert und der hat uns damals schon Atemtechniken beigebracht. Und aber ich muss eben gestehen, das ist mir erst später wieder eingefallen. Mit 16, 17 war das für mich null interessant. Atemtechniken. Ja. Wir haben das dann zwar gemacht und ich kann mich im Nachhinein daran erinnern, das war gut, aber es war lange nicht so präsent, wie es eigentlich sein sollte. Hm. Und als Trainer tust du dich natürlich schwer, das attraktiv zu machen.
Ja. Aber den interessantesten Punkt bei der Atemtechnik finde ich allerdings, dass dieses 4 Sekunden Einatmen und 7 Sekunden Ausatmen, also du atmest länger aus wie ein, das ist das, was die Raucher ja auch machen, ne? Die machen den tiefen Atemzug und dann rauchen es beim Rauchen, beim Ausatmen nochmal so dieses lange Ausatmen. Und da gibt es so eine Studie, wo sagen, dass das eigentlich dieser Haupteffekt ist von dieser Atemtechnik beim Rauchen und dass das
Nikotin, dass die ruhiger werden.
So, ja, genau, dass man ruhiger wird dann dadurch. Ja, okay. Und eigentlich können vielleicht einige, die jetzt nicht ganz so nikotinabhängig sind, glaube ich, durch diese Atemtechnik das Rauchen ersetzen. So.
Okay, so am gechillten, Philipp, am gechillten Indianerfeuer sitzen und eine Pfeife rauchen oder so.
Oder wir fangen jetzt Rauchen an.
Das habe ich jetzt so lange vermieden, jetzt fange ich es nicht mehr an.
Nee, das müssen wir jetzt keinen empfehlen, hier das Rauchen anzufangen, eine Atemtechnik kennenzulernen, die kann man auch anders lernen. Ja, spannende Themen, aber jetzt würde ich mal noch zumindest so kurz noch am Ende auf die ELF noch eingehen. Martin, du warst unterwegs und hast gar nichts größer gesehen.
Ja, ich habe am Wochenende 2 Veranstaltungen gehabt, das Bayerischen Fußballverbandes. Einmal am Samstag hatten wir ein Treffen von allen Referenten, die für die Trainerausbildung zuständig sind. Das war ein wirklich tolles Treffen und war gut, mit den Leuten zu reden. Wir hatten ein sehr effektives und produktives Treffen. Und am Sonntag hatte ich dann ein Camp wieder für Jugendliche, für junge Quarterbacks, für junge Wide Receiver und mit dem Manuel Schimpfhauser zusammen noch die DBs dabei. Junge Athleten, alles U18, tolle Typen. Und deswegen sage ich es auch so. Ne? Ich wüsste jetzt nicht, wie ich denen die Atemtechnik beibringe. Ne? Die sind alle voller Elan, voller Kraft und Energie. Und da ist es schwierig. Aber die brauchen eben die Grundlagen. Wenn ich jetzt denen komme mit regenerativen Methoden, die der Philipp macht, dann kommen wir da nicht weiter. Ne? Sondern die müssen erst dahin kommen, wo der Philipp jetzt ist, um dann das zu bekommen. Und je weniger Fehler sie machen, umso schneller kommen sie dahin. Deswegen konnte ich aber am Wochenende kein ELF-Spiel anschauen.
Ja, aber die Ergebnisse, also ich hab schon ein bisschen geschaut. Das interessanteste Ergebnis fand ich jetzt, die Helvetic Guards gewinnen zu Hause vor 2000 Zuschauern 31-13 gegen die Surge. Also
ja, das ist schon ein interessantes Ergebnis, ne?
Ja, und also ich habe dann auch so die Statistiken nochmal, dass Jan Weinreich hatte nur 16 von 34 Pässen angebracht, 4 Interceptions, gab 2 Fumbles auf der Seite der Stuttgarter und in Summe waren 6 Turnover.
Mit 6 Turnover ist es schwierig, ein Footballspiel zu gewinnen. Ne? Das ist so, und da hast du halt die eigenen Fehler, schlägst du dich selber, das passiert. Krone richten, aufstehen, weitermachen. Was willst du da sagen? Ne? Ich glaube, da kann niemand dem Jan Weinreich jetzt die eigene Schuld oder die einzelne Schuld geben. Ne? Es gibt auch Spiele gegen, haben sie gespielt gegen Innsbruck, gegen die Raiders. Auch ein ganz, ganz enges Spiel und knappes Spiel. Dann hat es die Defense gerichtet. Das ist alles schwierig von außen jetzt so zu kommentieren. Aber es ist schon so, dass das Ergebnis etwas verwundert, ja.
Ja, also war doch eher unerwartet. Philipp, wie verfolgst du gerade die ELF?
Ich schaue mir schon die Ergebnisse an, auch durch Benji.
Benji Barnes, der bei Rheinfire spielt, ja.
Ja, mit dem bin ich ein bisschen im Austausch. Aber natürlich nicht so wie die NFL da. Da, wo Martin jetzt noch Head Coach war, da hat es mich schon noch mehr gejuckt. Aber ja, so arg bin ich da jetzt dann auch nicht drin. Muss ich sagen.
Ja, dann machen wir gleich mal das nächste Spiel. Rheinfire gewinnt 37-25 in Paris bei den Musketeers vor 4.500 Zuschauern. Ja. Warst du da mit Benji schon in Kontakt nach dem Wochenende jetzt?
Nee, ich war mit ihm im engeren Austausch mal in seiner Vorbereitungszeit bei seinem neuen Club. haben wir ein bisschen geredet, hat er mir ein bisschen was über die Coaches gesagt und ja, war ziemlich gut, ja. Ist natürlich schon ein spezieller Typ, aber ich mag ihn auf jeden Fall. Ich mag seine Leidenschaft zu dem Sport, die Liebe zu dem Sport. Ja, deswegen war es ziemlich guter Austausch, ja.
Martin, willst du was?
Benji ist ein, ja, ist ein spezieller Typ, aber wie der Philipp sagt, ich mag ihn auch. Ist und bleibt ein Franke, ne? Ja. Aber beim Benji ist einfach diese Leidenschaft für diesen Sport, die ist so unglaublich. Ja. Das ist schön zu sehen. Das ist auch als Trainer immer schön zu sehen. Der trainiert richtig, der gibt Vollgas. Hat seine schwierigen Seiten. Aber wenn es um den Sport geht, dann ist er auf alle Fälle da und im Grunde seines Herzens ist er ein ganz, ganz lieber und hilfsbereiter Mensch, von dem du alles haben kannst, da bin ich mir sicher.
Ja, so habe ich ihn jetzt auch kennengelernt, ja. Ja. Aber Martin, was sagst du zum Spiel Rheinfire gegen Paris 37-25? Also ja, Paris war dran.
Paris findet sich,
würde ich sagen. Und auch 4.500 Zuschauer in Paris.
Das finde ich stark. Also muss ich sagen, das finde ich toll. 4.500 Zuschauer in Paris hätte ich jetzt so nicht erwartet. Wobei natürlich, das denkt man immer nicht, aber Düsseldorf-Paris ist nicht so weit.
Ja.
Da bist du relativ schnell hingefahren. Da waren bestimmt viele Düsseldorfer Fans einfach auch dort. Das kannst du mit dem Zug, glaube ich, auch relativ gut erreichen. Also insofern ja, könnte ich mir vorstellen, dass viele aus Düsseldorf dorthin gekommen sind.
Ja, das ist gut möglich, ja. 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 Dann die Milano Siemen verlieren 37-56 in München bei den Ravens, auch über 4.000 Zuschauer wieder in Unterhaching.
Das ist ein tolles Ergebnis für die Münchner. Hätte ich so nicht erwartet. Ich hatte in Mailand da jetzt stärker eingeschätzt, aber gut, das kann mal passieren. München, hast du mir ja gesagt, ist relativ schnell in Führung gegangen.
Ja,
das Momentum auf seiner Seite gehabt.
Zwei Touchdowns, ja.
Ja. Die Zuschauerzahlen, ja, ist immer noch gut. Also 4.000 Zuschauer ist immer noch gut. Ich hoffe, es ist ausreichend für München, ne?
Ich meine, mehr ist immer besser für eine Franchise, die sich darüber finanzieren müssen, auch mit Sponsoren und
ich glaube, alle müssen sich darüber finanzieren. Ne? Und ja. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ich kenne die Internas, die Verhältnisse nicht, wie teuer so ein Stadion in Unterhaching ist. Ne? Kommst du mit dem Geld dann gerade raus, dass du die Stadien bezahlen kannst mit den Zuschauerzahlen und so weiter. Das sind alles Dinge, die ich nicht weiß und über die ich auch nicht spekulieren will.
Ja, aber war jetzt für München der erste Heimsieg. Das war jetzt auch sehr, sehr wichtig für die. Die hatten ja schon Auswärtssiege, aber jetzt haben sie daheim auch noch gewonnen. Und
genau, ist ein wichtiger Sieg für die Zuschauer und Fans.
Sind echt gut in die Liga reingestellt für ihre erste Saison. Dann das zuschauerstärkste Spiel waren 6.500 Zuschauer in Frankfurt. Da hat die Galaxy gegen die Hamburg Sea Devils gespielt. Knappes Spiel, 17-14 für die Galaxy gewonnen. Galaxy hat sich sehr schwer getan, um ins Spiel zu finden. Gerade die erste Halbzeit haben sie gebraucht, um da reinzukommen. Auf Football Aktuell hat Football geschrieben, desaströse erste Halbzeit sogar. Aber sie sind dann zurückgekommen und war lang 14-14 und haben sie es gerade so noch, bevor es in die Overtime ging, dann noch ein Field Goal geschafft. Und war auch wieder das erste Spiel von Jacob Sullivan nach seiner Verletzung.
Ich denke, das ist der Schlüssel dazu. Der Jacob musste einfach erstmal wieder reinkommen. Der war jetzt verletzt ein paar Spiele, ein paar Wochen und musste jetzt dann in der ersten Halbzeit, sicherlich hat er da noch einige Fehler gemacht, aber einiges noch ungewohnt. Und musste ins Spiel kommen und die zweite Halbzeit hat dann ja wohl für ihn gesprochen und er hat die Mannschaft da gut geführt und am Ende gewonnen. Also Hamburg ist jetzt nicht irgendwie ein Gegner, wo man sagt, ich schläge sie mal mit links. Und ich könnte mir vorstellen, in der Analyse ist es genau das. Man sieht ein paar Fehler vielleicht vom Jacob in der ersten Halbzeit und sieht dann, wie er die zweite Halbzeit souverän spielt, denke ich mal. Ich habe es nicht gesehen. Also und habe auch noch nicht mit dem Andy telefoniert.
Also nicht mit dem Andy telefoniert?
Noch nicht,
nein. Das ist doch nicht die News dann.
Nein, noch nicht.
Aber wenn die Offense da die Probleme hatte, ja, dann war die Defense vielleicht. Also ich habe erst das Ende vom Spiel angeschaut, also erste Halbzeit habe ich jetzt nicht gesehen. Naja, da kannst du den Andy mal noch fragen, ja. Dann auch die Rockler Panthers 21-24 in Wien verloren vor auch fast 4000 Zuschauern. Also ja, knappes Spiel.
Ja, knappes Spiel. Hätten wir jetzt wieder mehr gedacht, aber Wien gewinnt momentan immer die Spiele, aber so ein bisschen im Hintergrund, finde ich. Ne? Die räumen die Liga von hinten auf. Ne?
Das ist nicht so, ja, Fokus ist mehr auf Rheinfire und Stuttgart jetzt gewesen.
Ja, genau. Ja. Und die sind ja nach wie vor ungeschlagen. Ne? Die machen das clever und der Bock springt nicht höher, als er muss. Und Wacklow ist jetzt kein Gegner, wo du sagst, naja, den schlägst du immer mit links, sondern da musst du dich schon auch anstrengen. Ja. Aber ich hätte sicherlich mehr erwartet von Wien, muss ich sagen. Aber es reicht. Also die Wiener machen ihr Ding da und spielen da kraftschonend, reserveschonend. Wer weiß, wie sie das strategisch angehen wollen.
Ja, das stimmt. Ja, schauen wir mal. Die werden zum Saisonende dann wieder in den Playoffs stehen, auf jeden Fall. Und wer da noch hin möchte aus Österreich, sind die Raiders Tirol. Die gewinnen 17-3 in Barcelona bei den Dragons. Also in Barcelona waren es auch 1200 Zuschauer dann. Ich weiß nicht, wie viel waren es damals, als ihr dort gespielt habt in der ersten Saison? War es, glaube ich, weniger, oder?
Also im allerersten, wir hatten ja das allererste ELF-Spiel in Barcelona. Ja. Und da waren es auch über 1000, aber wie viel weiß ich nicht mehr. Ich glaube 1200 oder sowas.
Ja. Und durch die Niederlage jetzt des Surge haben es die Raiders eigentlich wieder selbst in der Hand, weil sie spielen nochmal gegen Stuttgart und spielen nochmal gegen Wien. Und wenn sie die beiden Spiele gewinnen, dann könnten sie sogar Stuttgart nochmal überholen dann, wenn sie jetzt mehr verlieren würden dann. Ja. Aber Stuttgart und Wien musst du natürlich erstmal schlagen dann.
Ja. Muss ja schlagen, ja.
Ja, ja. Ich gehe natürlich davon aus, dass das jetzt nur ein Ausrutscher war in Stuttgart und dass die im nächsten Spiel wieder weniger Turnovers generieren dann. Und dann noch Berlin Thunder gewinnt 43-6 in Prag bei den Lions. Es ging auch relativ schnell los. Berlin, glaube ich, direkt am Anfang schon Kickoff-Return-Touchdown dann gelaufen. Wow. Ich habe da so ein bisschen mal so kurz bei Twitch, bei Football Bromance reingeschaltet. Dieses Stadion in Prag ist ja mitten in der Stadt irgendwie. Da kannst du, wenn du eine Wohnung daneben hast, kannst du da als Spiel anschauen. Es ist auf jeden Fall ein interessanter Platz da in Prag. Ja. Wär für dich damals auch interessant gewesen, mal ein Auswärtsspiel zu haben. Ja.
Stimmt, Prag ist eine schöne Stadt.
Ja, auf jeden Fall.
Sicherlich, ja.
Auf jeden Fall, ja. Ja, ja, dann wären wir soweit durch mit dem Spieltag.
Jawohl.
Ja, ich weiß nicht, Philipp, willst du noch mal was zum Football in Deutschland, Europa allgemein noch mal sagen?
Ja, ich finde es eine gute Sache. Dadurch, dass ja in Deutschland, sag ich mal, die Begeisterung immer mehr angestiegen ist und immer noch mehr ansteigt, habe da mit Jakob Johnson auch geredet. Ich habe den zufällig, wo er Free Agent war. Nee, da war er zwei Saison, habe ich in Stuttgart beim Feiern sogar getroffen, in Stuttgart.
Jetzt dieses Jahr oder letztes Jahr dann?
Das war dieses Jahr. Da war seine Saison gerade zu Ende bei den Raiders. Mhm. Und dann habe ich in so einer Bar, war ich da mit meiner Freundin, die ist auch, und dann habe ich gesagt, guck, da ist Jakob Johnson. Dann sagt sie, das ist er nicht. Da habe ich gesagt, doch, das ist er. Ich habe ihn ja kennengelernt. Dann bin ich zu ihm hin und habe gesagt, Jakob, alles gut. Und dann haben wir da ewig geredet und dann haben wir das Handy aufgestellt auf die Bar. Und dann haben wir zusammen die Chiefs angeschaut in den Playoffs. Cool. War ein richtig witziger Abend, muss ich sagen, mit ihm. Und dann haben wir auch ein bisschen über Stuttgart Search und so gesprochen. War eine gute Sache und grundsätzlich finde ich das ein gutes Thema, wenn es halt gesund bleibt, ne? Also wenn das wieder Martin jetzt, wenn er gerade schon sagt mit den Zuschauern, es muss Gesundheit sein, das ganze Thema, aber dann glaube ich schon, dass das wachsen kann.
Also wirtschaftlich gesund auch, meinst du jetzt?
Ja, definitiv.
Was hat jetzt noch so einen Schwank von Jakob? Was hat er dir so erzählt, in den letzten Abend zusammengesessen seid?
Ja, er hat mich dann gefragt, wie es bei mir läuft. Wir folgen uns ja gegenseitig auch auf Instagram.
Ah, okay,
und,
cool.
Und dann habe ich ein bisschen was erzählt und habe ich halt auch meinen Respekt gezollt für die Saison, die er damals gespielt hat bei den Raiders. Da war er schon ziemlich stark, was die Statistiken angeht. Ja. Und ja, er ist einfach... Er ist eigentlich noch ein kleiner Junge, muss ich sagen. So, also wie er mit mir das Footballspiel dann angeschaut hat, wie er da abgefeiert ist. Also das war für mich ein bisschen surreal, weil er so wie so ein Fanboy so ein bisschen. So, Patrick macht das schon, er ist so ein geiler Typ. Und da dachte ich mir so, der spielt da einfach. Also, weißt du, wie ich meine? So, er ist ja selber Spieler in diesem Game. So.
Ja, ja.
Aber das macht ihn umso sympathischer und auch ist da mit seinem Hoodie durchgeschlotzt. Nichts Besonderes, kein VIP-Bereich, gar nichts. Mit seinen Jungs und war ein geiler Abend, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht, mit ihm das mal anzugucken. Und er hat mir dann halt erzählt, dass jetzt, habe ich gefragt, wo seine Reise hingeht. Dann hat er gesagt, ja, jetzt das regelt sich jetzt innerhalb von 4, 6 Wochen. Jetzt dann erstmal Free Agent, wie das normal ist. So, dann hat er damals schon, glaube ich, gemeint, dass es wahrscheinlich wieder Vegas wird. Und dass er da auch glücklich ist und sich wohlfühlt. Und habe ich dann für ihm gesagt, es gibt da einen schlechteren Ort zu leben wie Vegas. Hat er gesagt, ja, das stimmt.
Nee, da ist es immer warm.
Ich verfolge ihn ja auch mit seinen YouTube-Vlogs. Er dreht ja YouTube, wie er sich auf diese Songs vorbereitet. Und ja, wenn die Jungs dann mal neben dir stehen, so, dann siehst du erst mal, was das für Brocken sind und Athleten. Das ist schon beeindruckend. Aber wie gesagt, ich mag ihn extrem, weil er einfach sehr normal, muss ich sagen. Also sehr, sehr, sehr normal.
Bodenständig, ja.
Brutal. Also das ist mir schon fast zu bodenständig, muss ich sagen. Also, weißt du, ich meine, das ist schon fast so, wo ich mir denke.
Hoffentlich ist es nicht gespielt.
Ja, gell. Aber auch so, dann habe ich ihn gefragt, ob ich ihm was ausgeben kann. Und also ist sehr zuvorkommend und hat auch da überhaupt nicht einen dicken Max rausgehangen. 0,0. Ganz im Gegenteil eigentlich, ja. Also super Typ und mega Sportler, das steht ja außer Frage.
Ja, ich denke, das sieht man auch gerade in seinen Videos, wie ehrgeizig, dass er da auch ist und wie fokussiert, dass er da auch trainiert und er überlässt da auch nichts dem Zufall. Das ist so mein Eindruck, ja.
Hat halt Oberschenkel wie mein ganzer Oberkörper.
Ja, die sind beeindruckend, die Oberschenkel, ne?
Aber das ist auch genetisch, das muss man jetzt auch mal sagen. Ne?
Ja, gut, vielen Dank. Okay. Also ich fand es auch interessant, vor allem sind ja eigentlich die Raiders und die Chiefs sind ja eigentlich so, ist ja eine große Rivalität in der AFC auch, ne? Dass er dann trotzdem Patrick Mahomes dann so auch irgendwie feiert, finde ich dann interessant. Ja.
Ja, wir haben halt, er hat es irgendwie, wir haben es angeschaut und da hat er gesagt, stell's auf, komm, wir gucken's. Und er hat es so erlebt, so wie so ein Fanboy erlebt. Also auch wenn dann Hits gibt's und so, dann ist er so, dann ist er da abgegangen und dann hat er gesagt, Scheiße, war der hat und so. Also, wo ich mir dann echt, wie gesagt, so denke, du spielst da. So. Und dann haben wir halt kurz über Mahomes auch geredet und er sagt halt auch einfach, Ausnahmekönner, so, er ist einfach nochmal eine andere, da haben wir mal kurz über Brady auch geredet, weil er mit Brady, glaube ich, eine Saison hatte, ne?
Ja, bei 3 Jahre, ja, hat er mit Brady gespielt.
Oder ja. Und dann habe ich ihn, weil ich bin ja ein extremer Brady-Fan, bin immer noch nicht drüber hinweg, dass er jetzt aufgehört hat.
Aber er ist 45, Philipp, ja.
Ja, und dann habe ich ihn halt auch ein bisschen was zu Brady und so gefragt und war schon sehr interessant, wie er da spricht und wie er auch über den Menschen spricht, also war coole Sache, ja. Ich hoffe, ich sehe ihn mal wieder.
Ja. Was hat er dir noch so von Brady erzählt, wo er mit ihm zusammen trainiert hat?
Dass er halt Profi durch und durch ist, das zum einen Mal, also in allen Bereichen, aber dass er halt auch ein ganz, ganz feiner Kerl ist. Also ein sehr, sehr bodenständiger Typ, der auch sehr, sehr hilfsbereit ist, den Jungs hilft und ja, also nur positive Sachen, was er über ihn da gesagt hat.
Ja.
Aber er hat jetzt auch einen geilen Quarterback bekommen, ne? Also Ray, den griechischen Gott.
Ja.
Da werden noch ein paar weibliche Zuschauer anschwärmen. Aber er ist auch eine interessante Personalie, weil dieser Purdy ist ja auch immer noch verletzt.
Ja.
Dass er den ziehen haben lassen, fand ich auch ziemlich interessant. Aber ich glaube, dass Raiders keine schlechte Rolle nächste Saison, weil ich finde, die haben diese Saison eigentlich schon ein gutes Team gehabt. Da hat es auf der Quarterback-Position, finde ich, schon gemangelt. Aber wenn Garoppolo an seinen Leistungsmaximum rankommt, glaube ich, könnte es da schon was werden, ja.
Die Raiders sind immer so eine Überraschungskiste, finde ich, jedes Jahr. Die können auch im Super Bowl stehen. Das sind immer, die Raiders haben schon immer so eine eigene Dynamik, ein finde ich auch, eine Franchise, die irgendwie anders ist als alle anderen. Also ist ja ein Eindruck, den ich habe. Das ist ja nicht, ich kann das ja nicht belegen, aber die Raiders sind schon immer einfach irgendwie ein bisschen anders und plötzlich stehen sie da und spielen gute Saisons und dann haben sie wieder katastrophale Saisons, ne? Und eine geile Fanbase halt, ne? Ja. Also Raiders-Fans, ja, glaube ich, die sind auch so speziell.
Neues Stadion ist ja auch ein Wahnsinn, das Ding. Ja. Das Ufo, was da hingestellt haben.
Ja.
Ja. Aber es ist halt auch, ich habe mal so die, was ich sehr interessant auch in der NFL finde, im Fußball hast du ja schon so, sag ich mal, vom Gehaltsniveau liegt es schon ziemlich beieinander. Und beim Football, das finde ich extrem, weil Jones, ja, der verdient, glaube ich, 1,5 im Jahr, also Grundgehalt. Mhm. Aber wenn du dann halt die anderen Spieler siehst, na, ich weiß nicht, wie heißt dieser, der schwarze Quarterback, der jetzt den größten NFL-Vertrag der Geschichte unterschrieben hat, Hurts oder Hurts?
Ja, genau, Hurts.
Jalen Hurts.
Jalen Hurts.
Weil Mahomes verdient ja 50 netto, glaube ich, im Jahr Grundgehalt. Und jetzt haben sie da halt noch einmal 51.
Ja.
Und da denke ich mir so, diese Relation, also Jakob Johnson ist ja ein Starting-Spieler, der brutale Werte hat und der verdient halt 1,5 und dann hast du halt andere Spieler, verdienen halt einfach 30, 40, das ist halt schon krass.
Es ist spannend, wie sich das entwickelt hat. Da habe ich vor kurzem einen Bericht über die NFL eben gelesen, dass Running Backs zwischenzeitlich die schlechtverdienendsten sind. Also die Kicker verdienen mehr als die Running Backs, weil eben das Passspiel so überhand genommen hat. Und die Running Backs, da wird kaum mehr Wert drauf gelegt. Ne? Du musst als Running Back heute auch wirklich fangen können, also dich rausstellen können, fangen können. Und auf der anderen Seite musst du dann wieder sagen, Mannschaften, die erfolgreich sind im Super Bowl, spielen mit Fullback, spielen 21 Personnel, wo ich mir denke, ja, aber das ganze Jahr brauchst du die nicht oder willst du nicht. Oder also das ist interessant, aber ich kann gar nicht näher darauf eingehen, aber ich finde es auch spannend, dass das Gehaltsgefüge so wahnsinnig unterschiedlich ist im American Football. Ne?
Also ich sage mal so, wenn das ordentlich macht, braucht er sich danach jetzt auch keine Gedanken mehr machen. Darum geht's nicht. Aber also als Sportler, sage ich mal, ist ja eigentlich die Wertschätzung, die du bekommen hast, ist dein Gehalt. Also das ist ja das, was deine Wertschätzung widerspiegelt. Und das finde ich schon krass. Also das ist schon, das liegt ja so weit auseinander. Ja,
anders als im Fußball, ne?
Ja, ja, also da sind ja halt die Top 12, 13, die liegen jetzt nicht weit auseinander vom Gehalt.
Ja.
Aber da ist es ja schon, aber es ist auch schon so eine Sonder, ein paar Positionen sind ja schon sehr sonderbar, ne?
Ja, klar.
Auch diese Quarterbacks und, also ich meine, das sind ja eigentlich, ist das ja eine eigene Mannschaft, so, also, die sind einfach die Stars in dem Business. Aber auch, muss man halt auch einfach sagen, auch einfach zu Recht.
Ja, wenn wir jetzt zurückgehen zur ELF, und schauen uns das Spiel an, Stuttgart gegen die Schweiz, dann ist halt der Quarterback der Schlüssel zu der Sache. Ne? Und da scheint der Quarterback jetzt mal einen schlechten Tag gehabt zu haben und schon ist die ganze Mannschaft mit drunter. Und der Quarterback ist einfach die zentrale Figur in dem Spiel. Ne? Auch wenn wir immer darüber reden, Team und das Team ist ganz wichtig und Defense wins Championships und alles hin und her. Ich sage euch, der Quarterback ist der Schlüssel zu dem Ganzen.
Deswegen glaube ich auch, dass die nächsten Jahre, glaube ich, dass die Chiefs eine Ära prägen wie im Fußball Bayern.
Ja.
Also ich glaube auch, dass Mahomes könnte Brady gefährlich werden mit den Ringen, weil die einfach, also das habe ich selten, damals New England, ja, aber jetzt finde ich.
Im Football aber schon immer, ne, dass du so Äras hast. Ne? Ich erinnere mich, als ich angefangen hatte, da waren es die 49ers. Der Joe Montana mit 4 oder 5 Super Bowls, die er gewonnen hat mit den 49ers dann damals. Bill Walsh als die große Trainerlegende. Jerry Rice, Wide Receiver. Ronnie Lott, Safety. Das war damals diese große Ära. Danach in den 90er waren es die Cowboys. Troy Aikman als Quarterback. Die haben ja alles dominiert in den 90ern. Und dann kamen die Patriots und jetzt kann es mal wieder eine andere Mannschaft werden, ne?
Aber uns gleich nochmal raus, wollen wir uns nochmal kurz einwählen zum
Abschluss. Jetzt muss ich weg, also ich gehe jetzt dann auch, jetzt ist halt wieder.
Da sind wir wieder.
Ja. Willst du deinen Gedanken noch zu Ende bringen? Ich wollte euch jetzt auch nicht unterbrechen, das war so spannend, aber die 40 Minuten von Zoom haben uns wieder rausgeworfen dann, ja.
Nö, ich glaube, das war eigentlich schon auf den Punkt gesagt, so, was man sagen wollte.
Gut, dann machen wir noch die Abmoderation. Ja, Philipp, vielen Dank, dass du mit dabei warst jetzt im Podcast. Waren sehr spannende Themen. Ich hoffe auch für unsere ganzen Hörer und Hörerinnen, dass die auch einiges für sich mitnehmen konnten. Auch danke dir für deinen Einblick ins Thema Profisportler, ne, wie du auch trainierst. Du kannst mir gerne das mal zukommen lassen. Wenn es für dich okay ist, können ich es auch mal ein paar Hörern dann, wenn die möchten, das auf einem Weg, wenn du zur Verfügung stellen, wie so eine Regeneration aussieht, zumindest grob. Aber das kannst du natürlich entscheiden, weil ich gesagt habe, ja, du würdest mir mal zukommen lassen. Ja, war mega spannend. Der Einblick jetzt auch, wie du das für dich magst. Und ja, auch dein Football-Know-how-Kenntnis aus Sicht eines Profisportlers aus dem Fußball, das ist auch interessant, ja.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut und Spaß gemacht.
Ja, gerne, gerne wieder mal. Ja. Wünsche dir auf jeden Fall weiterhin sehr viel Erfolg, auch in Weilimdorf. Wünsche ich dir da viel Erfolg auf deiner weiteren Karriere. Du bist jetzt auch keine 20 mehr, ne? Da geht es jetzt auch eher Richtung Karriereende dann so langsam, aber als Torwart kann man ja noch einen Ticken länger spielen. Ich weiß nicht, hast du so ein Ziel für dich, wie lange du spielen möchtest?
Ja, 40 peile ich schon an, wenn ich körperlich, okay, wenn es der Körper mitmacht. Aber natürlich muss man auch abwarten, wie alles läuft sportlich, ob man noch zufrieden ist. Ja, liegt nicht immer an einem selber. Es spielen auch andere Faktoren mit rein, aber ich hoffe so lange, wie es geht.
Ja, nee, also dann hast du ja noch einige Jahre vor dir.
Hoffen wir es.
Hoffen wir es, ja. Genau, also Martin ist schon raus, der muss jetzt weiter trainieren. Vielen Dank, dass du jetzt noch bei der Abmoderation mit dabei warst und dir weiterhin alles Gute. Vielen Dank auch an unsere Hörer wieder, empfiehl uns gerne weiter. Unsere Hörerzahlen steigen nach wie vor, die letzten paar Wochen sind es nochmal so um 15-20% hochgegangen. Vielen Dank euch, das motiviert uns da dran zu bleiben und habt eine schöne Woche, habt eine gute Zeit und dann bis nächste Woche. Also macht's gut, tschüss.
Ciao.